und herzlich willkommen zum Wieder-Wilder-Werden-Podcast. Dein Podcast für mehr Wildheit, Achtsamkeit und Naturverbundenheit. Nicht nur, aber auch in der Großstadt. Ich bin Verena und ich freue mich riesig, dass du heute bei der 6. Folge von Wieder-Wilder-Werden mit dabei bist. Ja, in der heutigen Folge nehme ich dich mal mit auf eine kleine Forschungsreise, und zwar ins Winterschlummerland. Ja, die Tage werden jetzt immer kürzer und auch ziemlich finster zurzeit. In der Früh beim Haus verlassen ist es bei mir jetzt immer noch stockdunkel. Ja, und sogar wenn ich heimkomme, beim Heimkommen ist die Sonne auch schon hinterm Horizont schon lange verschwunden. Ja, und die Motivation zum Frühaufstehen sinkt natürlich dann auch ins Bodenlose, also bei mir zumindest. Manchmal möchte ich mich eigentlich am liebsten nur verkriechen und erst wieder im Frühling aufwachen. Und genau zu diesem Gedanken hat mir letztens auf Instagram die liebe Jasmin vom Wald der Sinne eine super spannende Frage gestellt. Könnten Menschen denn auch anfangen, Winterschlaf zu halten, wenn sie wollen? Und ich war jetzt so angefixt von der Idee, ob das jetzt geht oder nicht, und habe gleich mal angefangen zu recherchieren, ob das denn generell möglich wäre. Könnte ich denn einfach beschließen, so, ich halte jetzt Winterschlaf und wache erst wieder im Frühling auf? Ja, gute Frage. Um das zu klären, musste ich tatsächlich erstmal mein altes Biologieschulwissen wieder auffrischen. Und ja, was war das jetzt gleich nochmal alles mit diesem Winterschlaf? Da gab es doch noch ähnliche Sachen. Ja, und zwar, ich habe herausgefunden, oder wieder aufgefrischt, da gibt es eben neben dem Winterschlaf noch die Winterruhe und die Winterstarre. Ja, ganz schönes Wortewirrwarr. Also grob lassen sich die Begriffe so voneinander abgrenzen. Die Winterstarre, das ist was wechselwarme Tiere haben, also so jemand wie ein Krokodil oder Schlangen oder Kröten, die können ihre Körpertemperatur nicht selber regulieren, sondern sind eben darauf angewiesen, wie warm die Umgebung ist. Also die Körpertemperatur wird von der Umgebung bestimmt. Also das heißt, wenn es kalt wird, werden die Tiere auch automatisch kälter und dadurch auch immer langsamer und irgendwann erstarren sie quasi. Und ja, eben, ob sie wollen oder nicht. Und wenn es eben zu kalt wird, erfrieren sie. Sie können nicht sich selber wieder aus dieser Kälte heraus aufwärmen, sondern sind dann eben erfroren. Also sie können sich selbst nicht vor der Kälte schützen. Also sie haben schon gewisse Sachen im Blut, dass sie nicht gleich festfrieren, so auch ein bisschen unter Null aushalten. Aber ja, in der Winterstarre, wie eben Krokodile, Schlangen und Kröten, die sind auf die Außentemperatur angewiesen. Ja, dann gibt es noch eben den berühmt-berüchtigten Winterschlaf. Das heißt, die Tiere reduzieren ihren kompletten Stoffwechsel und die Körpertemperatur sinkt, je nachdem, welche Art wir uns jetzt anschauen, erheblich. Zum Beispiel ein Igel, das ist immer so das typische Beispiel für ein Tier, das Winterschlaf hält. Igel atmen dann zum Beispiel statt 40 bis 50 Mal pro Minute im Winterschlaf nur noch 1 bis 2 Mal die Minute. Und das Herz von einem Igel schlägt statt 200 Mal pro Minute im Winterschlaf nur noch 5 Mal pro Minute. Ist der Wahnsinn, oder? Also wirklich, der komplette Stoffwechsel läuft wie in Zeitlupe ab. Und auch die Körpertemperatur von dem Igel sinkt zum Beispiel von den normalen 36 Grad auf 8 Grad Celsius runter. Also ein 8 Grad kalter Igel dann im Winterschlaf. Wirklich alles kalt und langsam. Und eben im Winterschlaf, das wird dadurch auch definiert, dass die Tiere auch nicht zwischendurch viel zum Fressen oder Pipi machen, zwischendurch aufwachen. Die sind wirklich komplett für mehrere Monate offline. Und ja, eigentlich ist der Winterschlaf auch kein wirklicher Winterschlaf. Also ja, sie schlafen jetzt nicht, sondern ist eher auch eine Starre. Deswegen sagt man zu dem Winterschlaf auch in den in Fachkreisen quasi Torpore dazu. Das ist lateinisch für Betäubung oder eben Erstarrung. Die Tiere erwachen eigentlich nicht von alleine zwischendurch, eben manchmal doch wegen Störungen, vor allem Menschen, wenn sie vorbeikommen, in die Höhlen kommen. Oder wenn sie tatsächlich doch drohen zu erfrieren. Aber eben dieses Wiederaufwachen aus diesem Winterschlaf oder eben sogar Betäubung, Torpor, das kostet unglaublich viel Energiereserven, die Tierchen. Und das kann ihnen eben wirklich zum Verhängnis werden. Deswegen sollte man Winterschläfer unbedingt vermeiden zu stören. Ja, welche Tiere gehören da jetzt dazu? Den Igel hatten wir jetzt ja schon genannt. Vielleicht fällt euch noch wer ein. Mir sind jetzt so als erstes noch die Fledermäuse eingefallen. Die fliegen hier jetzt noch wie wild herum. Jetzt Ende Oktober und fressen sich auch ihre quasi Winterspeck an mit den Insekten, die noch da sind. Deswegen sieht man die besonders viel im Moment draußen. Die fressen, was das Zeug hält. Und ja, noch Winterschläfer sind Siebenschläfer. Passt ja auch. Und tatsächlich auch Hamster, wenn sie eben draußen in freier Wildbahn leben. Deinen Hamster im Käfig zu Hause, der hat natürlich auch keine Notwendigkeit, Winterschlaf zu halten. Ist ja nicht Kalt- oder Hungersnot bei dir, hoffentlich nicht. Und ja, Winterschläfer sind auch noch Murmeltiere. Weil ich ja aus München von den Alpen komme, sind mir die Murmeltiere immer sehr präsent. Das sind auch sehr schläfrige Winterschläfer. Ja, und der letzte Begriff zu dem Ganzen. Jetzt hatten wir ja die Winterstarre, den Winterschlaf und die Winterruhe fehlt im Bunde noch. Ja, Winterruhe halten heißt jetzt quasi, dass die Tiere für mehrere Tage oder auch Wochen sich quasi zurückziehen und ruhen, aber ihre Körpertemperatur nicht wirklich senken, also höchstens um 1-2 Grad. Und auch der ganze Stoffwechsel bleibt erhalten. Sie erwachen dann eben alle Tage oder Wochen und nehmen eben regelmäßig Nahrung auf und setzen Pipi und Kot ab, legen sich vielleicht mal auf die andere Seite und schlafen dann wieder ein. Da in die Kategorie fallen zum Beispiel das Eichhörnchen, das sieht man ja immer wieder im Winter zu seinen Verstecken eilen und gucken, was wo vergraben ist. Der Dachs gehört auch noch dazu, der Waschbär und ja auch die großen Braunbären. Den begegnet ihr aber in Deutschland und Großstädten leider nur noch im Zoo. Ja, das sind unsere Winterruhetiere. Ja, das waren jetzt so die groben Begriffsunterteilungen, was denn jetzt heißt. Und wenn wir jetzt so immer scherzhaft sagen, ach, ich möchte am liebsten Winterschlaf halten, dann meinen wir eben dieses wirklich für ja, 3-4 Monate den Stoffwechsel runterfahren, Körpertemperatur runter und durchgehend betäubt alles um uns herum vergessen und erst wieder erwachen, wenn alles gut ist. Ja, jetzt ist die Frage, wieso halten die Tiere Winterschlaf? Vielleicht kommen wir da dem Ganzen auf die Spur. Wie ich es ja vorhin schon angedeutet habe, Winterschlaf halten Hamster zum Beispiel nicht, wenn sie drin gehalten werden. Denn Winterschlaf wird gehalten, nicht so zum Spaß an der Freude, sondern eben aus Not heraus. Zum Beispiel, wenn es eben zu wenig Nahrung gibt. Im Winter, da ist alles mit Schnee bedeckt oder eiskalt, da gibt es wenig zu futtern. Deswegen, um die Zeit zu überleben, schläft man einfach durch. Ja, und eben die kalten Temperaturen, was das Leben auch sehr, sehr anstrengend macht. Da schalten viele gerne auf ein Leben in ja, Sparflamme um und warten auf bessere Zeiten. Das klingt ja schon gar nicht so schlecht, ne? Das würden wir auch manchmal gerne. Ja, jetzt die Frage, wie wird denn das ausgelöst? Wie wissen die denn, dass die jetzt Winterschlaf machen sollen? Das ist tatsächlich, soweit ich herausgefunden habe, noch nicht geklärt, also nicht ganz. Man tippt darauf, dass es eine Art innere Uhr gibt, Hormone und Tageszeitlängenkombinationen, die das bei den Tieren dann auslöst, dass sie dann wissen, dass sie jetzt dann in den Winterschlaf gehen. Ja, das klingt doch ganz fein. Die Tage werden ja auch für uns immer kürzer und innere Uhr, da versuchen ja alle auch immer mehr drauf zu hören. Und für uns klingt es schon auch verlockend, ein halbes Jahr mal offline zu gehen und sich in irgendeiner Höhle oder dem Bett zu Hause zu verkriechen. Ja, und tatsächlich, an sich soll es laut Forschern auch möglich sein, dass Menschen Winterschlaf bzw. Winterruhe halten können. Also nicht das komplett 3-4 Monate oder länger, wie es der Siebenschläfer zum Beispiel tut, durchschlafen. Aber tatsächlich hat man herausgefunden, dass zum Beispiel gewisse Primaten, das ist die Gruppe, zu der zum Beispiel auch die Menschenaffen zählen, das sind unsere nächsten Verwandten, also gewisse Primaten wie die Lemuren auf Madagaskar oder Faulaffen in Vietnam, die halten tatsächlich Winterschlaf. Also irgendwo ist es jetzt kein Privileg in den Genen, dass gewisse Arten Winterschlaf halten können, sondern auch unsere quasi nächsten Verwandten können das auch. Die halten zwar jetzt keinen echten Winterschlaf, also bei denen ist es jetzt nicht so kalt, aber die halten ja eine Sommertrockenheitsschlaf, wenn es wirklich da wegen der Trockenheit oder anderen Umständen zu wenig Nahrung gibt, schlafen die auch eine Weile lang. Also ist es somit wahrscheinlich, folgern die Forscher, dass auch Menschen eben theoretisch Winterschlaf halten könnten. Das heißt, formuliert quasi, es gibt kein spezielles Schaltergen, was sich evolutionär mal rausentwickelt hat, sondern alle Menschen sollten die Fähigkeit besitzen. Ja, und tatsächlich habe ich bei meiner Recherche in Internet und Bibliotheken immer wieder einen Zeitungsartikel gefunden, in dem die Rede war, dass vor 100 Jahren, also aus den 1960ern gesehen, vor 100 Jahren ein Stamm tatsächlich in Sibirien entdeckt wurde, also ein Menschenstamm, die tatsächlich laut Legende, Geschichte, wer weiß, 6 Monate lang in Winterruhe waren. Also nicht durchgeschlafen haben, aber sie haben zu Beginn des Winters sich alle um die Feuerschale in der Höhle gemütlich gemacht und sind eingeschlafen für mehrere Tage. Und alle paar Tage wachten sie dann immer wieder auf, um ein bisschen Nahrung und Wasser aufzunehmen, ein bisschen am Brot zu knabbern und Feuerholz nachzulegen und sind dann angeblich wieder eingeschlafen. Weil es eben dort in Sibirien anscheinend nicht anders möglich war zu überleben. Da war ein halbes Jahr lang einfach die Lebensumstände einfach zu widrig, als dass sie das sonst geschafft hätten. Ja, und das Ganze klingt jetzt für mich auch noch einem ganz gemütlichen Standard-Wintermonat, Sonntag. So dieses, ich esse ein bisschen, ich trinke ein bisschen und dann gehe ich wieder schlafen. Ja, ganz schön schönes Leben. Ja, aber ich glaube, nach 1-2 Tagen wird mir das dann auch von der ganzen Faulenzerei dann doch zu nervig werden. Ich weiß nicht, wie man es nehmen mag. Und tatsächlich ist das vielleicht auch gar nicht so angenehm, wie es immer auf den ersten Moment klingt. Denn auch da haben Forscher herausgefunden, dass nicht jetzt nur bei uns Menschen, sondern vor allem eben in der Tierwelt der Winterschlaf bei näherer Betrachtung keine angenehme Sache ist für die Tiere. In Versuchen haben die herausgefunden, dass dieser Winterschlaf oder eben der sehr kurze Schlaf in der Winterruhe alles andere als ein gemütlicher, erholsamer Schlaf ist, sondern wirklich eine Starre, wie eben vorher schon erwähnt. Und dieser Winterschlaf ist wohl eher so eine Sache, die sich anfühlt, als hättest du eine Nacht durchgetanzt mit einem Riesenkater danach. Also, wenn du aus deinem Winterschlaf erwachen würdest, würdest du am liebsten jetzt erstmal eine richtige Runde schlafen gehen zum Ausnüchtern und um die ganzen Schmerzen wieder wegzuschlafen. Ja, also angenehm ist der Winterschlaf wohl nicht. Ist nicht wie gemütlich zusammenkuscheln und dann mal so richtig ausschlafen, sondern eine harte Nuss. Zu dem Ganzen ist der Winterschlaf wohl auch gar nicht so unproblematisch, was die Vergesslichkeit angeht. Auch da hat man in Versuchen herausgefunden, dass umso länger man in diesem Winterschlaf schläft, also erstarrt, betäubt ist, umso mehr vergisst das Gehirn. In der Starre bauen sich, wie es auch irgendwie dann logisch klingt, nach und nach Nervenverbindungen ab, die eben länger nicht gebraucht werden. Das ist halt dann auch die Sache. Das könnte dann sein, dass man dann nach 6 Monaten aufwacht und gar nicht mehr weiß, was man so die letzte Zeit gelernt hat, was man dann eigentlich wollte. Welches Jahrhundert schreiben wir dann eigentlich? Ja, ein paar Tiere machen das dann eben so, dass sie zwischendurch einfach immer wieder häufiger aufwachen. Da lässt es eben gegensteuern. Also so richtig gemütlich klingt das dann alles doch wieder nicht. Und sobald wird der Mensch in unseren Breitengraden mit seiner ganzen Überversorgung und dem immer verfügbaren Essen und der Wärme wohl nicht automatisch irgendwie in den Winterschlaf fallen. Ja, und so anstrengend ich den ganzen Weihnachtstrubel und so im Winter immer finde, fände ich es, glaube ich, auch unglaublich schade, diese wundervolle Winterzeit mit ihrer ganzen Schönheit zu verschlafen. Also, Winterschlaf für Menschen wohl theoretisch möglich. Keiner weiß, wie es ausgelöst wird. Vielleicht durch Nahrungsknappheit bei Menschen. Alles sehr unerforscht tatsächlich noch. Wird aber auch immer mehr in die Richtung geforscht, da viele sich davon versprechen, zum Beispiel für Organtransplantationen, dass man gewisse Organe einfach in eine Art Winterschlaf versetzen kann und somit quasi ihren Verfall stoppt und somit quasi da in der Medizin sich mehr Zeit erkauft. Oder es wird sogar so Science-Fiction-mäßig schon geforscht, ist also gar nicht mehr so viel Science-Fiction, dass man Menschen für zum Beispiel Flüge zum Mars in eine Art Winterschlaf versetzt, dass zum einen die Zeit bis dahin für die Menschen nicht so unangenehm ist, kann man sehen, wie man möchte, und eben, dass sie ja nicht so viel altern quasi. Das Problem ist halt da auch wieder, dass es sein könnte, weil sie eben so lange schlafen, dass sie, wenn sie hier losfliegen, alles gut ist und dann kommen sie am Mars an und sie wissen gar nicht mehr, wer sie sind, was sie machen sollen. Naja, vielleicht noch, wer sie sind, aber dass sie eben alles, was sie gelernt haben, was sie da am Mars machen sollen, nicht mehr wissen, weil eben Nervenverbindungen abgebaut wurden. Ja, alles ganz schön wissenschaftlich, Science-Fiction-mäßig, aber Winterschlaf ist eine richtig spannende Sache und lohnt sich weiter, ein Ohr drauf zu haben, was sich da so alles tut. Aber für uns bleibt immer noch dieses Gefühl, im Dunkeln aufstehen, im Dunkeln nach Hause kommen. In der dunklen Jahreszeit, es ist so schwer, aus den Federn zu kommen. Ja, deswegen habe ich heute als Zuckerl für euch zum Schluss der Folge für euch noch meine liebsten Tipps aufgeschrieben, wie ich in der dunklen Jahreszeit versuche, zumindest gut aus dem Bett aufzustehen, um eben nicht in einen tiefen Winterschlaf zu sinken. Ja, mein Lieblingstipp, der nämlich auch sehr angenehm ist, geh rechtzeitig ins Bett am Abend davor. Also nicht bis um 11 Uhr Netflix gucken, sondern wenn du müde bist, gehst du ins Bett. Das ist bei mir zurzeit um kurz nach 9 und ich stehe dazu und es ist super. Dann bin ich, wenn ich um 6 Uhr aufstehe, putzmunter ausgeschlafen und es ist super. Was mir auch sehr gut hilft, ist am Abend oder sogar auch am Morgen dann frische Luft ins Zimmer reinlassen. Da wird der Kopf dann gleich wacher, wenn du erstmal wenn du dann schon halb stehst, an den Balkon gehst oder ans Fenster und erstmal Luft in deinen Kopf reinlässt. Oder vielleicht auch schon Nebel jetzt im Oktober. Dann am besten noch ein bisschen Wasser trinken, als allererstes in der Früh nicht aufs Handy gucken, sondern zum Glas Wasser greifen, erstmal austrinken. Ja, ich habe mir einen zusätzlichen ganz genialen Trick gebaut, kann man sagen, damit ich aus den Federn komme. Und zwar habe ich meine Lichterkette, die ich das ganze Jahr im Zimmer hängen habe, weil ich das Licht so schön finde, die habe ich an eine Zeitschaltuhr gehängt. Und das ist quasi mein Lichtwecker. Die Lichterkette geht an, sobald ich aufstehen möchte und ich reagiere sehr empfindlich auf Helligkeit. Ja, und die finde ich so schön, die Lichterkette, da ist das Aufstehen dann gar nicht mehr so schlimm. Ja, und der altbewährte Trick mit dem Handy bzw. dem Wecker am Abend davor schon weit wegstellen, der funktioniert tatsächlich. Ja, und du musst halt dann tatsächlich auch aufstehen, um ihn auszumachen. Aber ich weiß schon am Abend davor immer, dass ich mich dann hassen werde, wenn ich mich am Abend schon immer dazu quäle. Also wenn es euch richtig schwer fällt und zum Beispiel wenn ich einen Termin habe, den ich nicht verpassen möchte, dann mache ich das. Aber sonst mache ich eher die sanfte Variante, weil zum Beispiel gehen auch so Sachen wie, dass ich mir ja eine Lesestunde zum Beispiel für in der Früh einplane oder andere Sachen, auf die ich mich freue in der Früh. Also auch ein kleines Zuckerl wieder oder mir schon den Kaffee fast fertig vorbereite, dass ich mich auf eine ganz kleine Sache in der Früh freue und dann schon ein bisschen lieber aus dem Bett gehe. Ja, und eine Sache, die mir auch viel hilft, ist immer zur selben Zeit schlafen zu gehen und eben dann aufzuwachen. Ist halt ein bisschen problematischer, wenn du am Wochenende vielleicht gerne spät feiern gehst und dann unter der Woche wieder um 5 Uhr aus dem Bett musst. Eine weitere Sache, die mir das Leben mit dem Frühaufstehen im Dunkeln wirklich erleichtert, ist, dass ich alle quasi schwierigen Entscheidungen, die ich früher in der Früh getroffen habe, auf den Abend davor lege. Also, was ich anziehe, welche Sachen ich mitnehme, dass ich mir das alles am Abend schon vorbereite und dann in der Früh von allen Entscheidungen losgelöst einfach bin und funktionieren kann, das mache und dann mir wirklich genug Zeit in der Früh gönne. Ja, trotzdem, wenn es einfach nicht mit dem Aufstehen klappen will, manchmal ist halt dann dein eiserner Wille gefragt. Was eine coole Übung ist tatsächlich. Denn den Willen kann man genau mit solchen Sachen dann trainieren. Zum Beispiel, was immer meine letzte Lösung ist und so ein bisschen eine Brutalo-Methode ist, zähl bis drei und steh auf. Das braucht ziemlich viel Selbstdisziplin. Das kannst du gut üben da. Ja, und ich sage mir immer, wenn ich schon das erste Versprechen, was ich mir am Tag an mich selbst gebe, nicht einhalten kann, das geht ja gar nicht. Und dann ist mein Ehrgeiz immer angeschaltet und dann muss ich bei drei auch aufstehen, weil, also wenigstens mir muss ich da solche Versprechen einhalten. Wenn ich sage, bei drei stehe ich auf, dann stehe ich auf. Ja, kannst du mal ausprobieren, wie oft du dann bis drei zählst, bis du dann aufstehst. Ja, und generell ist es nicht einfach, in der Früh im Dunkeln aufzustehen. Es wird immer anstrengend bleiben. Du kannst es versuchen, vielleicht auch mal mit den Zeiten hin und her zu schieben bei dir. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass ich tatsächlich leichter um 6 Uhr früh aufstehe als um 6.30 Uhr. Das habe ich mal durch eine Zeit beim Pendeln kennengelernt, dass ich dann doch lieber früher aufgestanden bin und es anscheinend in meinem Schlafrhythmus 6 Uhr besser passt. Also vielleicht kannst du da auch ein bisschen herausfinden, was vielleicht deine Lieblingsaufstehzeit ist. Und manchmal ist es sogar früher als gedacht und dann ist der Tag doch etwas leichter. Ja, und bei diesem ganzen sich aus dem Bett quälen im Dunkeln und alles ist kalt und matschig und nass, das kommt ja alles erst noch. Wünsche ich mir auch mit mir selbst oft ein bisschen mehr Gelassenheit und Freundlichkeit. Unser Leben ist oft schon anstrengend genug und wenn wir ehrlich sind, wir reden mit uns im Kopf oft ganz schön hart und streng. Vielleicht kann man sich auch manchmal noch mal 5 Minuten den Snooze-Button gönnen im Winter, wenn man da nicht verschläft und das dann 30 Mal macht. Aber manchmal darf man sich auch ein kleines Geschenk machen und sagen: So, heute kriegst du 5 Minuten noch im Bett dösen von mir geschenkt. Ein Geschenk von mir an mich selbst. Ja, und letzte Woche habe ich euch auch noch nach euren Geheimtipps fürs frühe Aufstehen gefragt. Und da kamen noch Sachen, an die ich gar nicht gedacht hatte. Und zwar an laut Musik anmachen in der Früh oder Radiowecker anmachen und dazu tanzen gleich am besten in Bewegung kommen. Das ist eine super coole Idee und das möchte ich auf jeden Fall euch ans Herz legen, das zu machen, wenn eure MitbewohnerInnen damit einverstanden sind. Das ist nämlich bei mir das Problem, dass nicht alle aufwachen wollen zu meiner Zeit, die noch mit im Zimmer schlafen. Aber wenn du das machen kannst, mach das unbedingt. Musik bringt alles in Schwung in der Früh. Und ja, ihr habt auch tolle Ideen mit sanften Aufwecklichtern gebracht, mit einer Kerze anzünden, auf frische Luft und Duftöle anmachen. Ja, und generell die kalte Dusche, die allseits beliebte. Da muss man aber schon echt hart im Nehmen sein, Respekt. Aber danach ist man auf jeden Fall richtig wach. Und ja, auch wieder dieses in Bewegung kommen und Sport machen. Und ja. Total coole Ideen und ich bin ganz gespannt, welche du Lust hast, davon umzusetzen und freue mich auch immer über Feedback, welche bei dir geklappt haben oder welche auch eher nicht. Ich hoffe nicht, dass du komplett verschläfst. Ja, und zum Schluss der Folge habe ich noch den Tipp der Woche für dich. Der beinhaltet diesmal noch ein Buch und tatsächlich mein Lieblingsbuch. Das passt ja auch irgendwie zur Wintergemütlichkeitszeit. Das ist genau jetzt die richtige Zeit zum wieder mit Lesen anfangen. Und zwar das Buch, das ich dir empfehlen möchte, heißt Die Wolfsfrau von Clarissa Pinkola Estes. Das setze ich dir auch nochmal dann in die Shownotes, den Link dazu. Und zwar Die Wolfsfrau. Das ist ein richtig, richtig geniales Buch. Es trägt den Untertitel Die Kraft der weiblichen Urinstinkte. Also, wenn du ein Mann bist, Es lohnt sich auch, das als Mann zu lesen. Wenn du schon immer Frauen verstehen wolltest, dann lies dieses Buch. Nein, wirklich, es ist der Wahnsinn. Und kurz zusammengefasst, es geht quasi darüber, die Frau Estes, die behandelt anhand von kurzen Märchen und Mythen die weiblichen, ja, Urinstinkte und Intuitionen und Kraftquellen von Frauen. Und ja, ohne viel weg vorwegzunehmen. Ja, wenn du die Geschichten liest, da kommst du wirklich in deine Kreativität und Selbstbewusstsein zurück, entwickelst auch ein bisschen rebellische Wut tatsächlich, wenn dir oft aufgedeckt wird, was so alles mit dir passiert. Und ich habe mich tatsächlich in vielen Märchen wiedergefunden. Es ist ein sehr spannendes Buch. Ja, ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber wenn du deine innere Wolfsfrau wecken möchtest und zu deinen wilden Ur-Naturinstinkten wieder zurückfinden möchtest, ja, kann ich dir für gemütliche Leseabende am Kaminfeuer oder an dem Heizkörper, wie es bei mir ist, empfehlen. Die Wolfsfrau. Ja, dann ein herzliches Dankeschön an dich, dass du mir wieder deine Zeit geschenkt hast. Und ich hoffe, du konntest auch wieder aus dieser recht verschlafenen Folge etwas mitnehmen für dich. Und ja, wenn du Lust auf mehr Folgen hast, dann abonniere dir sehr, sehr gerne den Wieder Wilder Werden Podcast. Und wenn du magst, kannst du auch sehr gerne eine positive Bewertung auf iTunes dalassen. Denn so können immer mehr andere Leute den Podcast finden. Ja, und das war schon wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne Herbstzeit mit viel Nebel und buntem Laub und gemütlichen langen Spaziergängen. Aufs nächste Mal. Bleib schön wild. Ciao.